Vielleicht noch mal ganz zum Anfang, was mich total interessieren würde. Du kommst ja aus der Wissenschaft.
Ich habe jetzt nicht lange geforscht. Ich komme eigentlich aus der Wissens- und Wissenschaftskommunikation. Ich habe ganz viel in Museen gearbeitet, Museumspädagogik und so.
Wie kommt man dazu, sich für Literatur bzw. für Wissenschaftsliteratur zu interessieren?
Ich habe als Kind auch schon populärwissenschaftliche Sachen gelesen. Ich habe mich schon als Kind tierisch für Meeresbiologie und Paläontologie interessiert, was ich ja im Studium dann auch wirklich gemacht habe. Und mir hat oft das gefehlt, dass es besser erzählt wird, diese Fakten. Und durch dieses Arbeiten in der Museumspädagogik habe ich halt zu einem sehr frühen Zeitpunkt entdeckt, dass ich gut Geschichten erzählen kann aus Fakten. Und ich mache das auch gern. Also ich nehme mir sehr viele unterschiedliche Fakten zu einem Thema, was mich interessiert oder was in einem Museum ist, was wir transportieren wollen, je nachdem, wer das gerade haben möchte, und baue aus diesen ganzen Fakten eine gute Geschichte zusammen. Und da ist dann das Populärwissenschaftliche bis hin zur fast Belletristik, wissenschaftslastigen Belletristik, dieser Schritt ist ganz klein. Es gibt ja ganz tolle solcher Romane wie Michael Crichton, der ja super wissenschaftlich schreibt.
Im Vortrag ist mir aufgefallen, gerade zum Schluss hin ging es fast ausschließlich um Städte oder Metropolen. Ist es so dein Blick auf die Zukunft, dass Städte die entscheidenden Orte sind, oder anders gefragt, warum die Konzentration auf urbane Räume?
Das hat tatsächlich meinen persönlichen Hintergrund, weil ich immer in Städten gelebt habe. Ich bin keine Landpflanze, da fehlt mir manchmal der Austausch, dieses intellektuelle Rankommen. Also ich bin auch oft draußen im Wald, mache Führungen in der Kulturlandschaft oder habe auch als Wahlguide viel draußen gearbeitet. Ich brauche aber immer wieder die Städte für den Austausch für mich. Und die meisten Menschen leben ja heute auch in Städten. Und diese Urbanisierung scheint auch einer der weiteren Zukunftstrends zu sein. Das ist also die eine Sache, dass ich glaube, dass wir weiterhin uns in Städten konzentriert aufhalten werden. Dann kommt dazu, dass ich auch jetzt wieder in einer Stadt bin, auch wenn Darmstadt eine relativ kleine Stadt ist, verglichen jetzt mit Hamburg oder Berlin. Und da ist mir persönlich aufgefallen, dass wir in den Städten Zentren von innovativen Gedankengut haben und dass da gerade Veränderungen stattfinden. Und in den letzten 10 Jahren ist mir vermehrt aufgefallen, wie sehr Stadt und Land auseinanderfallen, gesellschaftlich und politisch. Und durch ein paar USA-Reisen habe ich herausgefunden, dass es nicht nur in Europa so, wie ich das bei uns so erlebe, sondern das ist in den USA noch viel stärker als bei uns. Also das betrifft Gleichstellung von Frauen, Bildung, auch Rassismus ist in den USA auf dem flachen Land. Ich war entsetzt, was ich da mitbekommen habe. In den Städten spricht man anders miteinander und geht anders miteinander um. Und ich habe das Gefühl, die Städte sind im Moment moderner, offener, und das entspricht mir selbst sehr viel mehr. Und darum habe ich mich auf die Stadt konzentriert. Und außerdem sitze ich für die Stadt Darmstadt gerade im Naturschutzbeirat, bin dort mit meiner biologischen und der kommunikatorischen Expertise gefragt. Und da versuchen wir gerade, dieses grüne, ökologische in der Stadt besser durchzusetzen. Also wir sind noch sehr am Anfang, wir müssen sogar gegen Schottergärten im Moment noch kämpfen. Und man hört uns oft nicht sehr gut zu, aber wir geben unser Bestes. Und diesen Austausch mit den Kollegen, die Natur in die Stadt zu bringen, um allen Menschen dort ein besseres Leben zu geben, um diesen Klimanotstand, den wir im Sommer regelmäßig im Rhein-Main-Gebiet haben, vielleicht mal wieder runterzufahren. Und das finde ich gerade sehr interessant, was da passiert. Oder diesen Mobilitätswandel mit dem Hin zum Fahrrad.
Also was mich so interessiert hat, was mir aufgefallen ist, gerade als um so Dinge ging wie Mobilität, Verkehrswende und auch um dieses Gefühl von, man muss sich das jetzt irgendwie auch erkämpfen, das sind gerade Diskussionen in Städten. Also hier gibt es auch eine große Gentrifizierungsdebatte. Gerade in letzter Zeit gab es eine Hausbesetzung von einem Spekulationsobjekt, das muss man einfach so sagen. Und die ist aber geräumt worden. Und anschließend gab es Soli-Proteste, die gewaltvoll waren, das muss man auch so sagen. Und auch sehr gewaltvoll beantwortet worden. Und jetzt dreht sich das so total unnötig im Kreis. Und was ich mich gefragt habe, ist, gibt es einen Ansatz in diesem, also da würde ich gleich noch drauf kommen, in diese Richtung, so Solarpunk und diese, es gibt es in diesen Werken, die sich damit beschäftigen, mit moderner Urbanität, wie gehen die mit Gentrifizierungsproblematik um?
Also im Kim Stanley Robinson 2140, ich liebe diesen Schriftsteller, ich habe den erst vor ein paar Monaten für mich entdeckt, als ich immer anfing, das Thema zu bearbeiten, und der schreibt unglaublich gut. Also der kann Sprache. Das haut mich total vom Hocker. Und der hat gleichzeitig eine solche akademische Strukturiertheit drin in seinen Büchern. Und genau über so etwas schreibt er in diesem 2140. Da ist nämlich in dieser überfluteten Stadt kommt wieder eine Flut. Ein gewaltiger Sturm schiebt den halben Nordatlantik vor sich her und es geht ein grauenerregender Sturm über New York. Und es kommt wieder eine Flutkatastrophe und bei ganz vielen von diesen Ökotowern, wo die ärmeren Leute wohnen, fliegen die Fenster raus und so. Also richtig Sturm- und Flutkatastrophe. Und daraufhin besetzen diese Leute einige der Gebäude in Lower Manhattan, was ja von dem eigentlichen Sturm und der Flut verschont worden ist, weil die ja etwas geschützter sind. Und dahinter ist Folgendes. Eine seiner Hauptpersonen ist auch ein Börsenmakler und der hat einen Überflutungsalgorithmus in seine Börsenspekulation mit eingefügt. Das ist echt eine schräge Geschichte. Ich habe es nicht mal ganz verstanden. Ich kenne mich nicht so gut aus im Wirtschaftsbereich, aber der hat sich da richtig reingekniet. Und einer seiner Haupträdelsführer ist es eine übergewichtige, schwarzhäutige Frau namens Octavia, wenn ich mich recht entsinne, ist sie da die Haupträdelsführerin. Und ich glaube, das ist eine Verbeugung vor Octavia Butler. Die sagt nämlich, wenn wir jetzt alle, das mit diesem Börsenmakler zusammen, wenn wir jetzt alle mal einen Börsencrash initiieren, können wir das ganz einfach machen. Wir müssen gar keine Gewalt machen. Wir bezahlen einfach sofort alle nicht mehr unsere Schulden. Das heißt, es wird keine Miete bezahlt, es werden keine Studienkredite zurückgezahlt, es wird kein Haus abbezahlt. Alle Kredite werden von allen Leuten nicht zurückgezahlt. Dann kann nämlich der Einzelne nicht mehr verfolgt werden. Und dann gehen die Banken pleite. Klasse beim Lesen. Und wenn die Banken pleite sind, dann muss der Staat die retten. Und der Staat rettet die Banken nicht, indem er ihnen Geld gibt, sondern indem er die Banken verstaatlicht. Und dann müssen auch die Gewinne der Banken, die ja demnächst dann wieder anfangen nach der Revolution, die müssen auch wieder dem Staat zugeführt werden. Und dann hat der Staat spontan total viel Geld zur Verfügung für Bildung, Soziales, günstigen Wohnraum. Und das ist eine derartig geniale Idee, die alle unsere Probleme lösen würde und wo wir nicht ein einziges Auto in Brand stecken würden. Also gewalttätige Proteste sehe ich auch extrem ernst, finde ich ganz schlimm sowas, hat mir auch sehr leid getan, wobei ich die Hausbesetzer selbstverständlich verstehen kann, weil ich finde, das, was bei uns im Moment in den Städten passiert, ist nicht okay. Und ich bin sehr gespannt, ob sich durch Corona jetzt etwas bewegen wird, weil auf einmal ist Büroraum überall überflüssig und im super Sonderangebot. Nun zahlen wir für Büroräume immer noch sehr viel mehr als für Lebensräume. Mal gucken, ob das in den Städten jetzt vielleicht anders wird. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir dahin kommen. Und ich glaube, wenn wir dann wieder günstigeren Wohnraum in der Stadt haben und die kleinen Geschäfte dort wieder mit geringeren Mieten leben können, dann haben wir alle eine lebenswertere Stadt. Und wir halten die Leute, die Bewohner in den Städten, die weiter ihre Steuern zahlen, anstatt dass sie nach außerhalb in den Speckgürtel ziehen. Es wäre auch für die Kommunen sehr richtig und gut.
Solarpark, habe ich noch nie gehört, sieht super spannend aus. Das ist irgendwie das positive Gegenbild zum Cyberpunk, oder?
Genau das.
Einfach gefragt, was ist Solarpunk, was versteckt sich da?
Oh, das ist eine gute Frage, das würde ich auch gerne wissen. Zu dieser Climate-Fiction-Situation kommen allmählich Publikationen. Ich lese ja immer gerne die Sekundärliteratur. Ich bin relativ wissenschaftlich in der Herangehensweise und möchte so einigermaßen wissen, worüber ich spreche. Und über Climate-Fiction habe ich jetzt schon einiges gefunden, auch Tagungen. Wobei es total umstritten ist, ob es Science-Fiction ist oder nicht. Total tierisch umstritten. Und Solarpunk, über den gibt es noch viel weniger Sekundärliteratur, weil Solarpunk ist nämlich eigentlich gar nicht schriftlich. Solarpunk sind Gemälde und Aktionen. Das ist eine total andere Kunstrichtung, die, ich bin ja schon über 50, ich bin ja gar nicht aus dieser Generation, die nur online ist, die nur von Bildern lebt und nur von Happenings, die per Social Media vereinbart werden. Das ist was richtig Cooles. Und ich habe gestern Abend mit Claudia schon ein längeres Gespräch gehabt, die nachher auch die Gesprächsrunde leiten wird. Und sie hat eine Weile in den USA gelebt, in Portland. Und ich habe zwei Solarpunk-Aktivistinnen, die sind mir untergekommen, die ich für sehr wichtig halte. Die eine ist Serena Ulibarri und die andere ist Ellie Blue, heißt sie. Ellie Blue. Und sie hat die Anthologie herausgegeben, Biketopia, mit dieser Frau in ihrer Kluft mit den vielen Knopftaschen, die das Fahrrad aggressiv hochhält, wie normalerweise ein Revolutionär sein Maschinengewehr, sein Sturmgewehr. Und sie nimmt das Fahrrad so als Symbol. Und Ellie Blue ist eine, ich glaube, dreifache Mutter, wenn ich das recht verstanden habe. und sie fährt immer mit ihrem Anhänger und hat ihre Kinder immer auf dem Fahrrad mit dabei. Und sie ist Fahrradaktivistin in Portland. Und Claudia meinte gestern zu mir, das ist ja typisch, Portland, da sind immer die Hipsters und die Hippies und die sind immer 10 Jahre voraus oder 20 Jahre und bei uns kommt es später an. Und das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich allmählich beobachte, auch bei uns in Darmstadt. Wir haben eine Bevölkerung mit vielen Leuten, die an den Hochschulen sind, die in schrägen Situationen arbeiten, wie in der Chemieindustrie. Da sind viele junge Leute, die gute Bildung haben, viel international. Wir haben die ESA und EUMETSAT bei uns, auch international gebildete Leute, deren Kinder oft auf englischsprachige Schulen gehen oder auf deutsche. Und diese Leute fahren alle mit dem Fahrrad und die bringen auch ihre Kinder zur Kita mit dem Fahrrad. Und die haben auch den Lastenanhänger fürs Fahrrad dabei. Und ich sehe bei uns so im Laufe von 20 Jahren, wie sich eine Fahrradrevolution abspielt. Und ich finde das fantastisch. Und diese Ellie Blue, die schreibt schon wieder ein paar Jahre weiter. Und die hat ein Recht auf soziale Teilhabe auch von Leuten, die sich kein Lastenfahrrad selbst kaufen können, gefordert. Und hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie sie das gemacht hat, eine Projektförderung wahrscheinlich bekommen, vielleicht so eine Online-Petition, einer mehrfachen Mutter, die ein sehr geringes Einkommen hat, die sehr arm ist, ein Fahrrad zu geben, wo sie ihre ganzen Kinder dann mit herumfahren kann. Und diese Aktion, also sowas flößt mir wirklich Respekt ein. Eine Mobilitätsteilhabe für alle. Und zwar nicht so, dass wir nur die Tickets auch für die Schüler gut rausgeben, sondern dass wir auch Fahrräder rausgeben. Das finde ich super, diese Idee. Ja, ich glaube, das ist genau das, was in den Städten passiert. Da sind ganz viele Hipster und für die ist es nicht mehr wichtig, dass sie als Statussymbol ein sehr großes Auto einer bekannten deutschen Automarke vor der Tür stehen haben oder dass sie ein Eigenheim mit Swimmingpool haben. Das ist denen völlig Banane. Die wollen lieber um die Ecke in die Kaffeerösterei zum Sonntagsfrühstück gehen und sich mit ihren lockeren Freunden treffen und vielleicht online an was teilnehmen, was sie für ein großartiges Projekt halten. Und ich glaube, da passiert in den Städten gerade sehr viel, dass man auch andere Leute in der Stadt als Community mitnimmt.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss, um nochmal zurückzukommen auf die Science Fiction, egal ob es Literatur oder Kunst oder Internet-Happening oder Multiplattform, Males, was auch immer ist. Gerade in Sachen von Climate Fiction, was müsste mehr her tatsächlich? Was fehlt noch? Was würdest du dir wünschen, worüber mehr tatsächlich in Literatur und Kunst geschrieben, gemalt, berichtet werden muss?
Ich wünsche mir in Deutschland eine Akzeptanz in der Kunst und in der Kulturförderung für die Science Fiction. Was ihr hier in Leipzig macht, davon können wir in Darmstadt nur träumen. Wir haben in Darmstadt eine Science-Fiction-Con, die heißt Space Days, die kriegen wir alle 2 Jahre durch. Sie ist insofern kommerziell, als sie Eintritt kostet. Wir können uns das sonst nicht leisten. Es ist ein ganz kleiner Verein mit wenig Leuten. Und wir haben ganz große Probleme, einen Saal bei uns zu mieten. Aus den kleinen Sälen sind wir rausgewachsen. Wir haben sehr viele Aussteller jetzt. Wir sind eine Modellbauausstellung mit Literatur dran. Wir haben die Raumfahrtkonzerne und die Universität mit Vorträgen und eigenen Ständen bei uns und haben Fantastik und alles dabei und wir müssen das also selber bezahlen. Und wir haben letztes Jahr das in der Mensa der Uni gehabt und haben dafür 12.000 Euro für 2 Tage bezahlt. Und das ist eine ganze Menge Kohle für uns. Unser kleiner Verein kann das kaum tragen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn die Uni-Mensa, die wirklich nicht so toll aussieht und die wirklich ein bisschen aus der Stadt raus ist, 12.000 Euro kostet, dann werden wir uns zum 20-Jahre-Jubiläum der Space Days das Darmstadtium, das Kongresszentrum leisten. Das Kongresszentrum ist in der Innenstadt, da kann jeder zu Fuß hin oder man kommt mit der Bahn, da sind 3 oder 4 Bahnlinien, die vorbeifahren. Es kommt jeder vorbei und das kostet 22.000 Euro. Das können wir dann auch noch machen. Und wir haben mit Fundraising und den Fans das hinbekommen. Wir haben 2 Großspenden gehabt von 5.000 Euro und fast 2.000 Euro. Ohne diese Leute hätten wir nichts machen können. Ich habe mit 2 Bürgermeistern gesprochen, mit dem Chef der ESA, der in Paris residiert und ehemals Rektor unserer TU war. Ich habe sämtliche Kulturförderungen abgeklappert. Wir haben Literaturförderung abgeklappert, Leseförderung. Wir haben ein Leseförderungsprojekt sogar bei, preisgekröntes. Und wir haben nicht eine Euro aus der gesamten Kulturförderung bekommen in Darmstadt. Von niemandem und nichts. Nur die Fans haben das gemacht und unsere Sponsoren. Und ich wünsche mir, dass Science Fiction in Deutschland den Stellenplatz bekommt, wie es in England und in USA ist. In den USA ist Star Trek völlig normal mit der NASA zusammen und die Science Fiction ist wichtig. Sie hat eine Relevanz. Und in der Science Fiction sollten wir begreifen, dass das auch, wir sollten in der Kultur begreifen, dass Science Fiction zur Kultur dazugehört.